Ich bin dabei, ein Buch zu lesen über den Propheten Elisa. Und als ich da so gelesen habe, da ist mir ein Satz ins Auge gestochen und ist so in meinen Gedanken hängen geblieben und hat da eigentlich diese Predigt heute ausgelöst. Und da darf ich euch mal einladen, dass ihr mit mir die Bibel aufschlagt und dort 2. Könige, das Kapitel 2. Und wir werden dort die Verse 1 bis 9 lesen. 2. Könige, Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Zweiter Könige 2, Verse 1 bis 9. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen beide miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne. Aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Bitte, was ich dir tun soll. Was hättet ihr euch an Elisas Stelle gewünscht? Bitte, was ich dir tun soll. Vers 9, der zweite Teil, gibt die Antwort. Elisa sprach: Dass mir 2 Anteile von deinem Geist zufallen. Als ich das so gelesen habe, dachte ich: Naja, 2 Teile von Elisas Geist, ist das nicht ein bisschen unverschämt zu sagen? Also ich will aber noch ein bisschen mehr Geist als der Elia haben. Also ich denke, man kann das so negativ vielleicht sehen, aber ich habe einen Kommentar gelesen, der drückt das eigentlich viel positiver aus. Der Elisa war noch ein recht junger Mann und er wusste, er hat ja eine große, große Aufgabe vor sich und hat keine Erfahrungen gehabt. Und er wusste, jetzt stehe ich auf einmal alleine da und habe einen großen Auftrag von Gott. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich so hilflos gefühlt, dass er gewusst hat, mit meiner eigenen Kraft komme ich nicht weit. Ich brauche mindestens 2-mal so viel Geist vom lieben Gott, dass ich diesem Auftrag auch gewachsen bin. Und geht dieser Wunsch in Erfüllung? Gott erfüllt Elisa diesen Wunsch. Aber was tut eigentlich Elisa dafür? Kann Elisa was dafür tun, dass Gott ihm den Wunsch erfüllt, ihn mit dem Geist auszurüsten, den er braucht für seinen Dienst? Was meint ihr? Kann Elisa was dafür tun? Ich denke, er hat schon viel getan. Es wollten ihn alle abhalten. Elia hat gesagt: Bleibt nur dort. Aber was tut Elisa? Elisa bleibt. Elisa bleibt bis zum Schluss bei Elia und er darf das Wunder erleben, wie sich der Jordan teilt, und er darf das Wunder erleben, wie Elia in den Himmel entrückt wird. Und dann, wenn ihr die Geschichte weiterlest, lässt der Elia seinen Mantel fallen und den nimmt der Elisa. Er legt seine alten Kleider ab, zieht den Mantel vom Elia an, als ein Zeichen dafür, ich möchte jetzt im Geist Elias weiterarbeiten. Und dann steht er an dem Jordan und hat den Mantel vom Elia und dann sagt er, jetzt möchte ich doch mal sehen, ob dieser Gott, der so ein persönlicher Gott war vom Elia, ob das auch mein persönlicher Gott ist. Und dann nimmt er diesen Mantel und schlägt damit ins Wasser und er merkt, ja, Gott steht auf meiner Seite. Er erfüllt mir diese Bitte. Und Gott rüstet Elisa mit seinem Geist aus. Und diese Erfahrung am Jordan lässt Elisas Glauben wachsen. Ja, in der Bibel haben wir noch einen Mann, der von Gott gefragt wird, bitte, was ich dir geben soll. Ihr wisst sicher, wen ich meine. Genau, Salomo. Salomo wird ganz jung als König gekrönt und er fühlt sich auch so hilflos und dann erscheint Gott ihm des Nachts im Traum und sagt, Salomo, du hast einen Wunsch frei, was soll ich für dich tun? Ja, und ihr wisst alle, Salomo hat sich Weisheit gewünscht, viel Weisheit, um dieses Volk vernünftig zu regieren. Kann Salomo oder hat Salomo was dazu getan, dass Gott ihm diese Bitte erfüllt, dass er Weisheit bekommt? Für mich ist das, also diese Geschichte könnt ihr im 1. Könige 3 lesen und dort im Vers 3 steht für mich der Grund dafür, warum Gott Salomo diese Bitte eigentlich erfüllen kann. Was hat Salomo getan? In Vers 3 lesen wir, er hatte den Herrn lieb und er wandelte in den Geboten seines Vaters David. David hat eigentlich viel auf dem Kerbholz gehabt und so wundern wir uns manchmal, warum wird David als ein Freund Gottes bezeichnet. Ich habe mir diesen Psalm 119 mal durchgelesen. Wir wollen das jetzt nicht tun, das würde den Zeitrahmen mächtig sprengen. Aber wenn ihr diesen 119. Psalm mal lest, dann merkt ihr, mit welcher Liebe der David an Gottes Gesetz hing. Wie wertvoll, wie lieb ihm dieses Gesetz Gottes war. Und so ein Teil davon hat eben auch der Salomo abbekommen. Er hatte Gott lieb und er hat Gottes Gesetz lieb gehabt. Und deswegen war sein Wunsch, lieber Gott, ich brauche deine Weisheit, ich brauche von dir deinen Geist. Und Gott ist kein kleinlicher Gott, sondern Gott ist ein sehr, sehr großzügiger Gott. Er hat Salomo mit einer Weisheit ausgerüstet, dies zu sein, so wie wir es in der Bibel lesen, dies zu seinen Zeiten nicht gab und die eigentlich auch nicht wieder gefunden wird. So weise, diese sprichwörtliche, salomonische Weisheit hat es eigentlich nur einmal gegeben, und zwar beim Salomo. Und Gott hat ihm auch noch mehr gegeben. Er hat ihm auch das gegeben, worum er nicht gebeten hat, Reichtum, Macht. So großzügig ist Gott. Gott rüstet die Menschen aus für das Amt, was sie ausfüllen sollen, wozu er sie beruft, wozu er sie beauftragt. Manchmal fragt Gott aber auch ganz konkret und ganz direkt, zum Beispiel den Lahmen am Teich Bethesda. Diese Begebenheit können wir in Johannes Kapitel 5 lesen. Ihr kennt sie, Jesus sucht den Teich Bethesda auf und da geht er zu einem Mann, der schon über 30 Jahre lang dort krank liegt. Und dem Mann stellt er eine Frage, willst du gesund werden? Jesus hat die Menschen das nicht oft gefragt, weil meistens war es anders, dass die Menschen zu Jesus gekommen sind, da ihre Wünsche, ihre Bitten gebracht haben. Aber hier geht Jesus zu diesem kranken Menschen hin und fragt, ob er gesund werden will. Ich denke, wenn heutigen kranken Menschen diese Frage gestellt wird, willst du gesund werden? Wer sagt da nein? Kann der Kranke was dafür tun, dass er gesund wird? Er hat es versucht jahrelang, es hat nicht geklappt. Aber hier in dem Fall, wenn Jesus ihn fragt, willst du gesund werden, kann er was dazu tun? Ich glaube, er kann nur eins tun. Er kann glauben, dass Jesus das Angebot, was er ihm gibt, dass er das ganz ernst meint und dass Jesus auch derjenige ist, der diese Hilfe geben kann. Was tut Jesus? Jesus enttäuscht dieses Vertrauen, diesen Glauben des Mannes nicht und erbarmt sich über diesen Menschen. Er heilt ihn und er fordert ihn auf und sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und wir lesen dann weiter und er sagt zu diesem Mann, und sündige hinfort nicht mehr. Dieser Mann soll ein ganz, ganz neues Leben anfangen. Wenn Gott dich fragen würde, was wünschst du dir? Was würdest du dir wünschen? Hat Gott dich vielleicht sogar schon gefragt, ob du einen Wunsch an ihn hast? Oder ist vielleicht unsere Wunschliste, die wir an Gott haben, schon so lang, dass Gott gar keine Chance hat, uns nach unseren Wünschen zu fragen? Oder würden wir Gottes Stimme überhaupt hören, wenn er uns fragt, dass wir einen Wunsch bei ihm frei haben? Wie würde Gott überhaupt zu uns reden? Vielleicht durch Freunde, durch einen Gedanken, durch sein Wort? Was würde ich mir wünschen, wenn Gott mich fragen würde? Ich hätte eigentlich nicht nur einen Wunsch, sondern ich hätte eigentlich so drei Kategorien, wo ich von Gott was erbitten würde, wo ich einen Wunsch hätte. Das eine, das wäre so ein ganz persönlicher Wunsch. Ich wünsche mir eigentlich vom lieben Gott, dass er mich so lange leben lässt, wie ich gebraucht werde. Und ich wünsche mir eigentlich ein würdiges Ende, wo ich niemanden zur Last falle, wo ich eigentlich kurz und schmerzlos. Oder am meisten würde ich mir wünschen, dass Jesus vorher wiederkommt, dass ich gar nicht erst sterben muss. Ja, das wäre so mein ganz, ganz persönlicher Wunsch. Dann hätte ich noch einen Wunsch für meine Familie und für meine Freunde. Ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die nicht mehr mit Gott leben, dass sie eigentlich den Weg zu Gott wieder zurückfinden und dass diejenigen, die Gott noch nicht kennen, dass sie Gott finden. Und dann hätte ich noch einen Wunsch für meine Gemeinde. Ihr seid auch sowas wie meine Gemeinde. Wir sind ja als Adventisten alles eine große Familie. Für die Gemeinde würde ich mir wünschen, dass sie ein Platz ist, wo kein Zank und Streit herrscht, sondern wo dieser Gedanke oder dieses Wort zum Tragen kommt, einer trage die Last des anderen. Wo eine Atmosphäre der Liebe, der Herzlichkeit, der Barmherzigkeit, der Vergebung ist, wo wir uns ermutigen auf unserem gemeinsamen Weg. Wieder meine zwei Fragen. Was kann ich dafür tun, dass diese meine drei Wünsche in Erfüllung gehen? Mein persönlicher Wunsch, so lange da zu sein und zu leben, wie ich gebraucht werde, dass es mir gut geht, bis dahin geistliche Gesundheit. Ich denke, dafür kann ich selber nicht viel tun. Das ist Gnade. Das ist allein Gnade und ein Geschenk Gottes, wenn mir dazu verhilft. Und ich darf dem aber auch vertrauen, dass Gott alles so macht, wie es für mich zum Segen wird, weil Gott gibt mir jetzt schon Kraft für jeden Tag. Und so darf ich Gott vertrauen, dass er mir alles schenkt, was ich brauche. Und Gott gibt mir Verheißungen. Er sagt, ich will euch tragen bis ins Alter. Und er gibt uns die Verheißung, dass er auch nichts zulässt, was über unsere Kräfte geht. Und Gott stärkt jetzt schon unseren Glauben durch Erfahrungen, die wir mit ihm machen, wenn wir in Situationen kommen, wo wir wissen, alleine schaffen wir das nicht. Aber Gott gibt uns Kraft und Gott trägt uns. Deswegen weiß ich, Gott erhört mein Gebet und Gott tut was für mich. Was tue ich dafür, damit Gott vielleicht meine Freunde und Verwandten wieder zum Glauben bringt? Ich kann für sie beten. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich kann dafür beten, dass Gott die Herzen bewegt und immer wieder berührt, dass er immer wieder auch Gelegenheiten mir schenkt, das rechte Wort zur rechten Zeit zu sagen, dass sie immer wieder Gedankenanstöße bekommen, dass sie doch immer wieder auch Gelegenheiten sehen, seine Liebe und seine Größe zu sehen. Und ja, also ich versuche das immer, meinen Glauben zu bezeugen, da wo mir Gott Kraft gibt, da wo mir Gott wunderbare Sachen schenkt. Und das ist für mich immer wieder so dieses meinen Glauben positiv bezeugen. Das ist das, was ich tun kann. Was tut Gott dafür? Ich denke, Gott bewegt die Herzen. Vielleicht erleben wir es manchmal ja gar nicht mehr, dass sich unsere Kinder, die weggelaufen sind, unser Sohn gehört auch dazu, dass sie wieder den Weg zurückfinden. Wir hatten bei uns in der Gemeinde die Pauline Zall, eine Schwester aus Rumänien, der ihr Vater hat sich mit 100 Jahren taufen lassen. Also ich denke, für viele, die treffen die Entscheidung eher, sich taufen zu lassen, aber Gott gibt jeden so lange Zeit, wie er braucht, um eine Entscheidung für ihn zu treffen. Was tue ich dafür, dass in meiner Gemeinde ein Geist der Liebe und der Herzlichkeit und der Barmherzigkeit herrscht? Kann ich was dafür tun? In erster Linie, denke ich, muss ich mich selber von Gott verändern lassen. Gott muss dieses steinerne Herz aus meinem Körper nehmen und muss mir ein fleischernes Herz schenken und muss diese Frucht des Geistes in mir wachsen lassen, damit dieser Geist in der Gemeinde vorherrschen kann. Und was tut Gott für die Gemeinde? Ich denke, Gott hat eigentlich schon alles für diese Gemeinde getan, indem er Jesus auf diese Erde geschickt hat, indem er uns Menschen gezeigt hat, wie es in Gottes Welt aussieht. Eine Welt der Liebe, der Barmherzigkeit. Und Gott möchte die Gemeinde mit diesen wunderbaren Gaben ausrüsten. Und er tut es auch. Und dann ist noch was ganz Großartiges. Jesus hat versprochen, für seine Gemeinde zu beten. Immer wieder zu bitten, Fürbitte beim Vater einzulegen. Und ich denke, wenn die Gemeinde so ein Platz ist, wo diese Liebe, diese Herzlichkeit ist, so wie wir es so von der Urgemeinde lesen, da können wir dann auch lesen, und der Herr tat hinzu viele jeden Tag. Und ich denke, dann wird sich auch erfüllen, dass unsere Familienmitglieder, unsere Freunde wieder den Weg zurückfinden in die Gemeinde. Und dann gibt uns Gott eine wunderbare Verheißung, Johannes 14, die Verse 13 und 14. Ich denke, ihr kennt den Text alle, aber ich möchte ihn einfach nochmal lesen. Johannes 13, dort die Verse 13 und 14. Johannes 14, Verse 13 und 14. Und da steht: Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wisst ihr, was das hier ist, liebe Geschwister? Das ist ein Blankoscheck, den uns hier Jesus unterschreibt. Er will das tun, was wir in seinem Namen bitten. Und das ist doch eine ganz großartige Sache. Und ich denke, das ist eine Verheißung, die wir ausprobieren dürfen, wo wir Jesus beim Wort nehmen dürfen. Und mein Wunsch ist es, dass Gott unser Bemühen segnet, ihm ähnlicher zu werden, ein Platz des Segens zu sein, und dass er uns zum Segen werden lässt durch seine Gnade. Amen.